Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Seit dem Wochenende spitzt sich die Situation an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland deutlich zu. Viele Geflüchtete versuchen, in die EU zu gelangen. Die Grenzen Griechenlands sind aber zu. Parallel dazu ist die Lage auf der Insel Lesbos immer angespannter. Mike Schubert, der Oberbürgermeister von Potsdam, fordert, zumindest den dortigen Kindern und Jugendlichen zu helfen. Wir sprechen mit ihm darüber gleich, detaillierter. Und unser NRW-Landeskorrespondent hat mit Muslimen gesprochen, die seit dem Anschlag in Hanau noch mehr Sorgen um ihre Sicherheit haben. Tausende Menschen versuchen derzeit von der Türkei nach Griechenland zu gelangen. Das Land macht aber seine Grenzen dicht. Deutlich in der Kritik steht dabei auch das Vorgehen der Türkei in dieser Situation. Gleichzeitig ist die Lage auf einigen griechischen Inseln immer prekärer, darunter auf Lesbos. Flüchtlingsunterkünfte sind dort maßlos überfüllt und auch bei den Anwohnern wächst der Unmut. Außerdem häufen sich Angriffe, unter anderem gegen Helfer vor Ort. Mike Schubert ist SPD-Politiker, er ist Oberbürgermeister von Potsdam und seine Stadt koordiniert derzeit das Netzwerk Städte sicherer Häfen, das Geflüchteten auf Lesbos helfen will. Schubert war vor einigen Tagen selbst auf Lesbos. Kurz vor der Sendung konnten wir mit ihm sprechen und die erste Frage lautete, was er vor Ort gesehen hat.
Wir waren auf Lesbos unter anderem im Lager Moria. Vielleicht ganz kurz zur Beschreibung, damit man das einsortieren kann. Das Lager hat eigentlich 3000 Plätze. Aktuell leben dort knapp 20.000 Menschen. Nicht in dem aktuellen Lager direkt, sondern drumherum in den Olivenhainen, in zusammengezimmerten Hütten ohne Strom, ohne Wasser, ohne Kanalisation. Es sind Zustände, wie ich sie in Europa nicht erwartet hatte.
Haben Sie auch da Gespräche mit den Menschen vor Ort geführt?
Wir haben sowohl mit dort Helfenden, also mit NGOs und Vertretern der griechischen Behörden Gespräche gehabt, aber auch mit Geflüchteten, die in den Lagern dort wohnen. Und das sind schon eindrückliche Geschichten, wenn man sich anguckt. Es geht da eigentlich ja ums tägliche Überleben vor Ort, weil die Kapazitäten praktisch hoffnungslos zu klein sind für das, was wir da aktuell erleben.
Ja.
Das schon bevor es die Eskalation in den letzten Tagen gab.
Ja, bleiben wir mal kurz dann vor Ort. Wie sieht dieses tägliche Leben für die Menschen dort konkret aus?
Ein griechischer Vertreter sagte zu uns, das Leben besteht eigentlich für die Menschen dort in erster Linie aus Anstehen. Sie müssen sich vorstellen, morgens anstehen nach Nahrung, dann anstehen, um eventuell fürs Asylgespräch zugelassen zu werden oder anstehen, um an der Kleiderkammer zumindest für kühle Temperaturen das Nötigste zu haben. Und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Tag. Und bei den Zahlen, die ich nannte, kommt es eben doch vor, dass man gar nichts von den drei Dingen abbekommt. Ganz zu schweigen von medizinischer Versorgung.
Wo kommen die Menschen her, mit denen Sie dort auch gesprochen haben?
Ein großer Teil aus Syrien, es sind auch viele Menschen aus Afghanistan. Also wir haben mit einer afghanischen Lehrerin unter anderem sprechen können, die dort für Kinder Unterricht gibt, also eine Form von Selbstorganisation, um die Zeit vor Ort zumindest für die Kleinsten der Kleinen vernünftig zu nutzen.
Und wie lange wohnen diese Menschen zum Teil dort schon?
Also die Zahlen differieren stark. Über den letzten Winter sind die Zahlen auf Lesbos nochmal stark angestiegen. Aber es gab Gespräche mit Personen, die teilweise 11, 12 Monate schon bereits dort im Lager wohnen.
Und was wünschen sich die Menschen dort?
Ja, vor allen Dingen sind das zwei Dinge. Menschenwürdige Bedingungen in der Unterbringung, nicht so wie wir es aktuell haben. Und zum anderen eine Entscheidung über ihre Asylanträge, die zum Teil, wie gesagt, auf Entscheidung harren und eine, wenn dann, positive Entscheidung, eine Weiterverteilung innerhalb der Europäischen Union.
Ist Griechenland in der Lage, wie Sie sagen, menschenwürdige Lebensbedingungen auch nur im Ansatz für einen Teil der Menschen herzustellen?
Ich glaube, die Frage ist nicht, ob Griechenland in der Lage ist, menschenwürdige Bedingungen vor Ort herzustellen, sondern die Frage ist, Europa in der Lage, menschenwürdige Bedingungen auf den griechischen Inseln zu garantieren. Und das scheint mir aktuell nicht zu gegeben. Wir müssen gucken, wir lassen aktuell die griechische Regierung ein Stück weit mit den Problemen dort vor Ort allein. Jeder weiß, dass seit Jahren auf den Inseln Menschen anlanden und auf die Weiterverteilung warten. Und statt eine Lösung zu finden, diskutieren wir gemeinsam über Verteilungsmechanismen seit Jahren, ohne zu einer Lösung zu kommen. Das ist das eigentliche Problem. zweite Problem ist, und deswegen kann ich auch ein Stück weit die schwierige Situation der Griechen auf Lesbos unter anderem, wie ich es erlebt habe, verstehen, liegt darin, dass zwar Geld vorhanden ist, aber dass sowohl technisches Know-how als auch die Möglichkeiten finden, überhaupt menschenwürdige Bedingungen für die Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Das führt zu Frustration und Konfliktpotenzial auf beiden Seiten. Und auch damit lassen wir aktuell die griechische Seite als Europäerinnen und Europäer alleine.
Ja, da gab es ja auch Berichte über Angriffe gegenüber Geflüchteten, auch gegenüber Journalisten. Haben Sie das auch so erlebt vor Ort oder mitbekommen?
Also mir ist davon berichtet worden, wir haben selber nicht mitbekommen, was wir erlebt haben. Als wir ankamen, war auf Lesbos gerade Generalstreik und die zwei Tage vorher gab es schwierige Situationen zwischen griechischen Sicherheitsbehörden und Bewohnerinnen und Bewohnern von Lesbos bei der Frage von Ausbau oder besserer Ausgestaltung der Lagerkapazitäten vor Ort, weil dort mit den Menschen, so zumindest ist das, was uns gesagt wurde, nicht ausreichend gesprochen wurde oder Privateigentum in Besitz genommen wurde, um dort Lager zu bauen. Das alles führt vor dem Hintergrund der Frage, die eben nicht beantwortet ist, wie werden Menschen von dort aus weiterverteilt zu großen Spannungen dann?
Und nun ist ja eine Forderung von Ihrer Seite, unbegleitete Kinder, die dann vor Ort sind, also Kinder ohne Eltern, ohne Verwandte, nach Deutschland zu holen. Wie genau stellen Sie sich das vor?
Uns geht es in der Tat um eine pragmatische Lösung. Es geht nicht darum, große Zahlen zu nennen, wie wir es in den letzten Tagen schon wieder erleben und auch am Weihnachten rum erlebt haben, mit Zahlen von, lasst uns 4.000 oder 5.000 Kinder aus den Lagern holen. Wir haben ganz bewusst als deutsche Kommunen, die sich im Bündnis zusammengeschlossen haben, im Bündnis Sichere Häfen geguckt, was können wir aktuell sofort leisten. Und das sind mindestens 500 Plätze und haben gesagt, die 500 Plätze bieten wir der Bundesregierung an. Das haben wir jetzt mehrfach getan. Es geht aber nicht ohne Unterstützung des Bundesinnenministers, also der Ball liegt jetzt bei Horst Seehofer. Ich bin froh, dass wir mit Boris Pistorius beispielsweise einen Vertreter der Länder haben, der uns dabei unterstützt und hoffen auf weitere Unterstützung der Länder. Wir brauchen eine pragmatische Lösung in Deutschland, damit wir die Plätze, die wir angeboten haben, einfach auch umsetzen können. Pädagogische Betreuung und Bildungsangebote wären da in den Kommunen.
Sie sprechen jetzt sozusagen für Ihre Stadt, für Potsdam, aber auch für das Bündnis, die Initiative Städte sicherer Hafen, die da sozusagen damit involviert ist bei dieser Frage. Das heißt, Sie würden diese 500 Kinder, Jugendliche, von denen die Rede ist, würden die nicht nur nach Potsdam kommen, wenn es jetzt nach Ihnen ginge?
Nein, wir haben ganz bewusst darauf geschaut und gesagt, wie können wir uns netzwerkeartig in Deutschland aufstellen, um sozusagen auch die zusätzliche Belastung für alle in einem Rahmen zu halten, dass es leistbar bleibt. Und so ist diese Zahl von 500 zusammengekommen, die wir sofort aufnehmen könnten. Das sind die Zahlen, die Kontingente, die Kommunen an die Stadt Potsdam zurückgemeldet haben. Vielleicht für den Hintergrund, die Stadt Potsdam koordiniert aktuell das Bündnis Städte sicherer Häfen und von daher laufen bei uns die Zahlen zusammen.
Das heißt, von wie vielen Kommunen sprechen wir jetzt, die bereit wären zu einer Aufnahme?
Also in dem engeren Kreis sind derzeit 40, ein Teil davon ist bei den 500 Plätzen schon dabei und einige darüber hinaus haben gesagt, sobald geklärt ist, wie die Aufnahmerituale geklärt werden können, wären sie auch bereit, von ihrer Seite noch konkrete Zahlen zu nennen. Also 40 Städte, die sich konkret bereit erklärt haben, sofort zu helfen.
Und Sie haben ja den Bundesinnenminister schon angesprochen, der bisher den Schritt, den Sie vorschlagen, deswegen ablehnt, weil es aus seiner Sicht zuerst Zusagen anderer EU-Länder geben soll, dass man sich in ähnlicher Weise daran beteiligt. Ist das für Sie nicht nachvollziehbar, diese Sichtweise?
Über den Punkt sind wir, glaube ich, in zweierlei Hinsicht hinaus. Zum einen hat sich die Situation nach den letzten Aussagen von Horst Seehofer verändert. Wir haben die Eskalation an der türkisch-europäischen Grenze, die uns zu einem schnellen und zügigen Handeln zwingt. Aber auf der anderen Seite gibt es mittlerweile europäische Mitgliedstaaten wie Portugal oder Finnland, die bereit sind, Kinder aufzunehmen. Und die zweite Forderung des Innenministers war immer, dass es Bundesländer gibt, die diesen Kurs mittragen. Und es gibt mehrere Bundesländer, die es mittragen. Plus uns als Kommunen, die am Ende ja die Integrationsleistung bringen müssen vor Ort, weil da geschieht Integration, die sagen, wir sind bereit. Es bewahrt eigentlich nur noch die Entscheidung des Bundesinnenministers, dieses Angebot mit den Konditionen, die er selber gestellt hat, anzunehmen.
Braucht es dafür ein Gesetz oder sind Gesetze da, die man einfach nur anwenden müsste?
Für diese Sondersituation wäre es möglich, über das Aufenthaltsgesetz eine Möglichkeit zu schaffen.
Bleibt aber noch die Frage, wie groß die Aufnahmebereitschaft in den Städten selber ist, also bei den Menschen, die nicht wollen, dass noch mehr geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen. Wie schaffen Sie es? Wie möchten Sie um Ihr Anliegen sozusagen bei den Skeptikern werben?
Deswegen geht es vor allen Dingen darum, mit klaren Zahlen zu arbeiten und im Netzwerk zu arbeiten und nicht pauschal Forderungen nach großen Umfängen in den Raum zu stellen, ohne sie zu untersetzen. Wir haben in Potsdam den Weg gewählt, und das ist in allen Städten der sicheren Häfen so, dass wir legitimiert über Beschlüsse unserer Ratsversammlung oder Stadtverordnetenversammlung unser Vorgehen koordinieren, also uns auch die politische Legitimation holen. Und beispielsweise wir in Potsdam, wir hatten im letzten Jahr Kommunalwahlen, und diejenigen, die diesen Kurs mittragen, die sind im letzten Jahr bei Kommunalwahlen gestärkt worden. Heißt nicht, dass man mit denen, die der Frage der weiteren Aufnahme skeptisch gegenüberstehen, nicht reden muss. Im Gegenteil, man muss im Gespräch bleiben. Aber ich glaube, das funktioniert eher, wenn man solche kommunalen Lösungen macht, solche lokalen Lösungen, weil wir wissen, glaube ich, sehr genau, was vor Ort noch geht und was nicht.
Mike Schubert, SPD-Politiker und Oberbürgermeister von Potsdam. Wir haben mit ihm kurz vor der Sendung gesprochen. Fast zwei Wochen sind seit dem Anschlag in Hanau vergangen. 10 Menschen wurden damals ermordet, und zwar gezielt Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund. Die Tat war also ganz offensichtlich rassistisch motiviert. Viele Menschen in Deutschland machen sich nicht erst seitdem Sorgen um ihre Sicherheit hierzulande. Auch viele Muslime, die regelmäßig mit Anfeindungen leben müssen. Und das gilt auch für Muslime in Nordrhein-Westfalen. Unser Korrespondent Moritz Küpper hat sich dort umgehört und Stimmen gesammelt.
Zekeriya Altuk sitzt in seinem Büro im Komplex der großen Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld. Er scrollt mit der Maus durch eine PDF-Datei, deren Inhalt mit Hilfe eines Beamers an der Wand steht.
Also wir merken, wenn ich hier diesen Bericht mal kurz...
Altuk, beim türkisch-islamischen Verband DİTİB für die Außenbeziehungen zuständig, hat das Schaubild gefunden, in dem die Übergriffe auf Moscheen nach Bundesländern erfasst sind. Mit knapp 900 Moscheen ist DİTİB der größte Verband in Deutschland. Die Grafik ist bereits ein paar Jahre alt, doch Altuk hat die jüngsten Entwicklungen genau im Blick.
Wenn wir jetzt dieses Jahr, dieses sehr junge Jahr nehmen, ich glaube, wir steuern auf ein Rekordjahr zu.
Es ist eine bittere, ja durchaus skurrile Situation. Während in der vergangenen Woche in Köln draußen auf den Straßen der Domstadt, auch jetzt unmittelbar vor der Zentralmoschee, Karneval gefeiert wird, redet Altuk drinnen über den rechtsextremen, islamfeindlichen Anschlag von Hanau, über die Verunsicherung unter den Muslimen in Deutschland, über Angriffe auf Moscheen.
In den Regionen, wo die Muslime schon sehr lange Zeit ihre Moscheen haben, und in Nordrhein-Westfalen sind übrigens auch die meisten Moscheen mit Kuppel und Minarett, also auch Neubauten, die als solche erkennbar sind. In den Regionen, wo die Muslime einen wesentlichen Teil in der Gesellschaft ausmachen, wo sie bekannt sind, dann ist die Zahl der Übergriffe eher geringer.
Altuks Erkenntnis: In den Regionen, wo wenige Muslime leben, ist die Anzahl der Angriffe verhältnismäßig deutlich höher.
Das zeigt uns übrigens, die Muslime sind nicht Ursache des Problems, sondern sie sind nur Ziel eines anderen Problems. Und insofern sind Muslime auch nicht diejenigen, die das lösen können. Also wir können dagegen wenig tun.
Für den Alltag, so Altuk, für die Situation heute bedeutet das,
die Islamfeindlichkeit nicht mehr länger zu verschweigen, weil das ist auch meine persönliche Kritik, sowohl an Herrn Bundespräsident Steinmeier gewesen, als auch an den Innenminister, wie auch alle anderen Politiker. Sie haben nach Hanau nicht ein einziges Mal das Thema der Islamfeindlichkeit benannt. Sie haben nicht ein einziges Mal Bezug genommen auf die Übergriffe auf Moscheen, auf die Bombendrohungen, auf die Gefahr.
Man könne aber, so Altuk, eine Gefahr nicht bekämpfen, die man nicht benenne.
Ich sage, das ist kein Problem der Fremdenfeindlichkeit, weil die Menschen, die jetzt Ziel der Angriffe werden, das sind keine Fremden mehr. Die sind in der dritten, vierten Generation und somit Deutsche, in Deutschland geborene, aufgewachsene Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Bereits seit Jahren, so Altuk, weise man auf das Problem hin.
Sehr geehrte Damen und Herren der Presse,
Die Jahrespressekonferenz der DİTİB im Juli des vergangenen Jahres. Kasım Türkmen, der Vorsitzende des Verbandes, eröffnet die Veranstaltung mit einem aktuellen Hinweis. Tags zuvor hatte es eine Bombendrohung gegen das Gebäude gegeben, musste die Moschee stundenlang evakuiert werden.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Debatten und Angriffen auf Moscheen und Muslime. DİTİB weist seit Jahren darauf hin.
Es sind solche Töne, solche Forderungen aus dem vergangenen Jahr, die nun, nach dem Anschlag von Hanau, noch einen etwas anderen Klang haben. Das weiß auch Herbert Reul, Nordrhein-Westfalens Innenminister von der CDU. Reul hat sich einen Namen gemacht als Hüter des Rechtsstaates. Er lässt Razzien gegen Clankriminalität durchführen, versucht, gegen linksextremistische Besetzungen wie im Hambacher Forst vorzugehen und hat nun, nach Hanau, auch seine Behörden angewiesen, besonders sensibilisiert zu sein.
Wir können nicht vor jede Moschee einen Polizisten stellen, will ich auch überhaupt nicht. Was ist da für eine Gesellschaft? Aber wir werden einfach Streife systematischer fahren in den Gebieten, wo ja Muslime zu Hause sind.
Reul weiß, dass die Situation schwierig ist.
Ich kann nur das versprechen, was ich auch halten kann. 100% Sicherheit gibt's nicht. Wir haben unsere Kontakte in die muslimischen Gemeinden ausgebaut und versuchen auch Rat zu geben.
Mehr Präsenz, mehr Dialog, mehr darüber reden. Reul, eben ein Politiker, der, Stichwort Clan-Razzien, die Kraft von Symbolen einsetzt. Er weiß aber auch,
ja, man muss Symbole setzen, um denen gegenüber zu zeigen, wir nehmen das genauso ernst wie alle anderen Gefahren.
Reul macht eine Pause.
Aber man muss es wissen, es sind Symbole.
In der muslimischen Community jedenfalls ist die Unsicherheit naturgemäß groß. Besteht die Sorge, dass das Problem weiterhin nicht ernst genommen wird. Yusuf Sari nickt.
Beleidigungen, Bedrohungen, Graffitis. Gab es dann Schweinekadaver, Sachbeschädigung, Zerstörung. Es wurden Molotow-Cocktails gefunden, teilweise angezündete, teilweise welche, die kaputt gegangen sind und nicht in Flammen aufgegangen sind. Aber
Sari könnte diese Aufzählung fortführen. Der junge, türkischstämmige Mann aus Krefeld arbeitet bei FAIR International. FAIR steht für Federation Against Injustice and Racism. FAIR hat seinen Sitz in Köln und finanziert sich durch Spenden. Seit knapp 5 Jahren sammelt der Verein Daten über Moscheeangriffe, veröffentlicht diese nun seit einiger Zeit unter dem Projekt Brandeilig. Denn bis zum Jahr 2017 wurden islamfeindliche Straftaten in Deutschland nicht von öffentlicher Stelle separat erfasst, wie es bei rechtsextremen oder antisemitischen Taten schon länger der Fall ist. Und auch nun, so Sari, sei die Dunkelziffer wohl hoch, doch die Tendenz sei dennoch eindeutig.
Also es wurde nicht weniger Hakenkreuze geschmiert oder weniger Bombendrohungen gemacht, sondern es geht immer in Richtung oben.
Auf ihrer Website Brandeilig dokumentieren Sari und seine Mitstreiter alle Fälle, tragen Informationen zusammen und auch bei der DİTİB haben sie nun extra eine Stelle geschaffen und besetzt, die die Übergriffe und Anschläge dokumentieren und auswerten soll. Saris Gesicht ist ernst.
Wir haben jetzt keine Wahl mehr oder nicht diesen Luxus, uns hinter irgendwelchen Relativierungen zu verstecken. Weil wir haben jetzt hier konkrete Todesfälle, 10 Menschen sind gestorben. Wir haben einfach nicht mehr diese Ausweichmöglichkeit. Wir müssen es deswegen ganz klar und deutlich benennen und ganz klar entschieden dagegen vorgehen.
Ein Bericht unseres Nordrhein-Westfalen-Korrespondenten Moritz Küpper. In Niedersachsen klagen Lehrkräfte gegen die eigene Landesregierung und sie beklagen, dass es eine zu hohe Arbeitsbelastung für sie in ihrem Bundesland gibt. Das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere, gleich im Anschluss an diese Sendung und nach den Nachrichten dann um 3:05 mit Stefanie Gebert. Und Deutschland heute geht an dieser Stelle zu Ende, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.